With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Power Wrestling Podcast.
Freunde, es ist Dienstag, der 9. August 2022. Endlich wieder Raw mit WWE Raw vom 8.8. aus Cleveland in Ohio. Da kommt ja The Miz her, fällt mir gerade ein. Wo der Mann, der heute hier mit mir in der Leitung ist, herkommt, das weiß keiner so genau. Ich, euer Chrissy, neben ihm, Stefan at Cold Wrestling. Stefan, kennst du die drei tragischen Worte?
New and vicious! Damit herzliche Grüße an Ed Markus Holzer, der wieder eine vortreffliche Leistung abgeliefert hat bei endlich wieder SmackDown, und
muss sagen,
der Kollege hat mir mit seiner Performance dort sehr gefallen. Sehr gefallen. Auch seine Einschätzung zu Liv Morgan gegen Shayna Baszler teile ich. Ich muss sagen, der Kollege und ich, ne, wir sind wie, Chrissy, Bier und Tzatziki.
Podcast läuft eine Minute schon wieder unerträglich hier mit dir. Aber gut, so ist es nun mal. Liv Morgan gegen Shayna Baszler vor 60.000 im Stadion, ja? Das wäre der absolute Rohrkrepierer, kann ich dir wohl sagen. Aber gut. Ihr wisst ja alles besser. Ihr seid ja auch weltfremd. Hier gibt's auch Frauen bei Monday Night Raw.
Du ziehst ja diese Karte, dass es jetzt immer alles Big Shows sind und du nur noch Big Matches sehen willst, siehst du jetzt ja aktuell bei jedem Pay-Per-View. Das hast du ja nicht nur beim SummerSlam und jetzt bei Clash at the Castle gemacht, das hast du ja auch schon bei den anderen Shows zwischen WrestleMania und dem SummerSlam gemacht. Und das geht ja auch gar nicht, was du da forderst. Du bist
wie die... Das ist eine Stadionveranstaltung!
Du bist wie die Fans.
Shayna Baszler gegen Liv Morgan hätte man machen können bei einer Veranstaltung wie Payback. Oder wie das da kürzlich hieß, dieser Pay-Per-View, den niemand geguckt hat. Frauen gibt...
Payback?
Ja, nach WrestleMania Backlash gab's doch Payback oder Hell in a Cell, keine Ahnung, wie das hieß. Mhm. Ja.
WrestleMania Backlash gab's.
Ja, im Mai. Und im Juni gab's Hell in a Cell. Hell in a Cell. Das war Hell in a Cell, halt, aber Payback. Aber ja, Hell in a Cell, für mich war es aber Payback. Und im Juli war dann SummerSlam.
Ach, für dich war es Payback und deswegen kannst du einfach Payback sagen, oder was? Du bist schon ganz schön selbstherrlich. Merkst du das eigentlich irgendwie ein bisschen?
Ja, aus gutem Grund mich selbstherrlich. Haben wir das ja wohl erarbeitet, hier selbstherrlich sein zu können. So, jede Menge Frauen, auch bei Monday Night Raw am Start, gibt eine neue Gruppierung mit Bayley, Io Sky und Dakota Kai. Was sagst du denn dazu?
Ja, finde ich gut. Bringt halt irgendwie so ein bisschen frischen Wind rein. Und ja, es sind jetzt halt diese Einflüsse. Ne? Ich hatte ja auch gesagt, ich hoffe mir auch eher so, dass man das so stepwise macht. Und tatsächlich, jede Show kommt ja jetzt so, ich sag mal, ein Element in Form von Person dazu. Und das war natürlich so ein bisschen das Ausrufezeichen an NXT und Frauen und überhaupt, dass es damit losging seitens Triple H beim SummerSlam. Und ich finde das grundsätzlich erstmal eine positive Entwicklung. Also, dass man Bayley jetzt eine Gruppierung gibt und die beiden damit hochzieht und da einen prominenten Spot dann direkt reinbringt. Und das kann ja sehr schnell auch ein vergoldeter Spot sein. Sprechen wir sicherlich heute zu. Finde ich sehr gut.
Und wie gefällt dir Bayleys Outfit?
Also ich habe es jetzt diese Woche gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was da so wahnsinnig dran zu kritisieren war. Es ist ja auch nicht zwangsläufig jetzt ihr In-Ring-Outfit, ne? Sondern es ist ja sozusagen ihr Segment-Outfit oder wie auch immer man das nennen mag.
Na gut, wenn du das sagst, Stefan. Bayley in jedem Falle hat uns gefragt, stand da im Ring mit ihren Mädels zu Beginn von Monday Night Raw. Ihr, wolltet ihr wirklich jetzt ein Jahr lang jede Woche Becky Lynch verkleidet sehen? Oder eine Champion in Anführungszeichen wie Bianca Belair? Wolltet ihr das wirklich? Ohne mich wäre Bianca Belair nüchte, hat Bayley gesagt. Und hat auch gemeint, wir sind dazu da, wir haben uns hier zusammengetan, um der Women's Division das zurückzugeben, was ihr fehlt, nämlich den Hunger. Den Willen, den Hunger wieder etwas mehr erreichen zu wollen. Das sei der Bayley alles so sehr dahingeplätschert in letzter Zeit. Hat sie da recht?
Naja, ich meine, das kann man jetzt mal so sagen. Gerade als Heel kann man diese Ansage machen, um auch so ein bisschen halt zu sagen, jetzt beginnt hier was Neues für die Zuschauer. Ob das jetzt so ist, wahrscheinlich schon, weil man sich ja ein Jahr lang so ein bisschen im Kreis gedreht hat. Wir hatten ja im Prinzip vor dem SummerSlam die Situation, die wir letztes Jahr beim SummerSlam hatten. Nur halt nicht um den Smackdown, sondern um den Raw-Title. Also irgendwie stimmt das so ein bisschen. Und ich fand im Segment auch schön, dass selbst Io Sky was sagen durfte. Ob das beim Vince auch so gewesen wäre, Chrissy?
Was hat sie denn gesagt?
Ja, sie hat so ein bisschen ins Mikrofon gebrüllt, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber
warum darf sie nichts sagen? Asuka durfte doch auch unter Vince sprechen.
Ja, aber komm, Asuka ist ein Fall für sich, würde ich sagen. Aber da ist es ja schon so, dass man sich schon genau überlegt, wer da Mikrofonzeit bekommt und wer nicht.
So, da standen die drei. Die Gegenseite, das hat sich ja letzte Woche bereits formiert, kam auch Bianca Belair, Asuka und Alexa Bliss. Da ging es zum einen um den Start des Frauen-Tag-Team-Titelturniers. Da haben nämlich dann direkt Dakota Kai und Io Sky den Einwand gehabt, beziehungsweise Bayley tat das, dass es ja für Asuka und Alexa nicht zum Titel führen wird, weil eben die Bayley-Gruppierung dazwischen stehen würde. Und davon mal abgesehen, wir kommen gleich auch nochmal zum kompletten Turnierbaum, könnt ihr schon mal Zettel, Stift rausholen und dann mitschreiben. Abgesehen davon gab es ja auch eine Herausforderung für ein Trios. Women Tag Team Match bei Clash at the Castle von Bayley, und Bianca hat das nicht so akzeptiert, war sogar jetzt drauf und dran, das heute hier schon zu starten. Und dann ist dieses Segment in einem Brawl geendet. Ja, schau mal, Stefan, da haben wir direkt zwei Matches in Aussicht.
Ja, hat mich fast ein bisschen überrascht, weil jetzt hätte man ja auch damit rechnen können, dass das angekündigte Turnierfinale um die wieder eingeführten WWE Women's Tag Team Titles, Chrissy, du weißt, ich bin ein großer Fan. Mhm.
Beim Pay-Per-View endet, möchtest du sagen. Ne? Das hätte ich mich jetzt auch gefragt.
Und es ist ja auch durchaus wahrscheinlich, dass diese beiden Teams, also zwei dieser Dreier-Teams jeweils, im Halbfinale aufeinandertreffen bei Monday Night Raw. Und deswegen finde ich das ein bisschen überraschend irgendwie. Weiß noch nicht, wie das zusammenpasst.
Ja, aber man hat es offen gelassen, wo das Finale dann tatsächlich stattfindet. Ich meine, wenn ein Turnier passiert, denkt man ja immer, der nächste Pay-Per-View ist dann das Finale. So war das in der Vergangenheit ja auch schon häufig. Nur durch die Ansetzung des 3-gegen-3-Matches für Clash at the Castle hat man ja dann quasi, wäre das so und lebt man in der Annahme, hat man ja vorweggenommen, dass diese beiden Teams nicht ins Finale kommen. Wir können ja mal kurz auf den Turnierbaum schauen und auch gucken, was dann im Laufe der Sendung noch zu diesem Tournament passiert ist. Erstmal müssen wir ja dich, einer deiner großen Lügen, entlarven. Ich meine, ne, da sag mal wieder so eine. Du hast noch kürzlich behauptet, es gäbe keine Tag-Teams bei WWE. Ich kann dir sagen, es gibt aber 8 Tag-Teams bei WWE. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Ja, viele dieser Tag-Teams sind jetzt erst in letzter Zeit entstanden.
Ach ja?
Oder sind bislang noch gar nicht als Tag-Team in der WWE aufgetreten.
So.
Makeshift-Teams.
Und da du ja der große Frauenliebling hier bist und auch Liebling der Frauen, gucken wir mal, du kannst gerne deine Kommentare dazu abgeben. Schau mal auf die rechte Seite, vor allem SmackDown-lastig. Und da haben wir in der ersten Runde Rachel Rodriguez und unsere liebe Alaya. Die treffen auf Xia Li und Shotzi.
Ja, also Teams, die jetzt in dem Sinne nicht so etabliert sind. Alles vier mehr oder weniger frische, neue Gesichter bei SmackDown.
Ja, drei davon, also Alaya, Xia Li und Shotzi, hat die Rachel Rodriguez ja ziemlich weggehauen, glaube ich. Oder es gab Alaya gegen Sonya im Gauntlet. Aber ja, Rachel Rodriguez unter diesen Vieren guckt da so ein bisschen hervor. Hat Alaya sogar Chancen, ne, ins Halbfinale zu kommen?
Ja, würde ich von ausgehen, dass da Raquel Rodriguez sich durchsetzen kann und damit natürlich auch Alia weitergezogen wird.
Die andere Hälfte dieser rechten Turnierhälfte ist Natalia und Sonia Deville. Die treffen auf zwei NXT-Damen, Nikita Lyons. Das ist auch ein ganz spezieller Anblick, gemeinsam mit der gerade wieder gesundeten Zoe Stark.
Sind das die NXT Women's Tag Team Champions? Oder?
Nope.
Wäre das nicht eigentlich sinnvoll, die da reinzusetzen?
Damit sie direkt verlieren?
Nö, sie könnten ja zumindest mal ins Halbfinale vordringen. Aber das halt, ja, ist ja auch okay, dass die NXT-Champions nicht mithalten können mit den Hauptkader-Champions, ist ja okay. Aber dass sie da zumindest einen Achtungserfolg erringen, wäre doch auch eigentlich ganz nett gewesen.
Will man aber nicht. Und, Stefan, man hatte wohl zu wenig Frauen, weil sonst hätte man ja nicht noch zwei aus NXT nehmen müssen.
Und sind die beiden dort ein etabliertes Tag-Team? Du kennst ja die Show NXT 2.0 sehr gut, Chrissy.
Es geht so, Stefan. So gut kenne ich sie nicht. Ich kann ja meines Erachtens, das ist kein etabliertes Team. Zumal ja Zoe Stark kürzlich erst zurückkehrte und Nikita Lyons auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal debütierte mit ihren, ich möchte mal sagen, Rundungen.
Und warum sollte ich mich dann eben verteidigen, obwohl diese vier Teams, die du mir jetzt alle genannt hast, eigentlich so bislang in der WWE gar nicht existieren?
Naja, du hast gesagt, es sind gar keine Teams und ich sehe jede Menge Teams.
Es gibt auch keine Teams.
Doch, doch.
Nein, nein.
Doch, doch. Zum Beispiel hier Natalia und Sonia Deville.
Okay, ein gutes Team hat ja, ich sag mal, zum Beispiel auch matchende Outfits oder zum Beispiel einen Namen. Wie heißen denn diese vier Tag-Teams?
Was redest du?
Ja, hab ja in die Wand hier diskutiert und schon kannst du nicht mehr. Okay, schon gewonnen, danke.
Was brauchen denn Tag-Teams, einen Namen zu haben? Ist doch Quatsch.
Nee, das ist kein Quatsch.
Es gab schon berühmte Champion-Teams in der Vergangenheit, die keinen Namen hatten.
Es gibt immer irgendwie, nicht immer, aber in 90% der Fälle für richtige Tag-Teams gibt es dann auch irgendwann einen guten Namen.
Es gibt aber genügend Tag-Teams, die keinen Namen hatten und auch schon Champions waren.
Ja, natürlich gab's das, aber
ja, also.
hier ist ja
Edge und Christian zum Beispiel.
Hier gibt es keine
Edge und Christian, deine Lieblinge.
Ja, aber es gibt hier kein Team.
Lance Cade und Trevor Murdoch, super Tag Team ohne Namen.
Aha.
John Morrison und The Miz, noch zwei weitere, die du liebst, auch ohne Namen.
Mhm. Ja, gehst jetzt die Tag Team Champions durch und findest da irgendwelche?
Ja, mache ich hier bis zum Sonnenaufgang.
Ja, dann liest doch auch mal die vor, die einen Namen haben. Zum Beispiel Undertaker und Kane. Die kennt man wohl ganz gut als Singles-Wrestler. Nennen sich aber The Brothers of Destruction. Oder The Rock und Mankind. Heißt nicht The Rock und Mankind, sondern hießen The Rock and Suck Connection. Also bitte.
Ja, der Name ist ja erst gekommen, als sie zusammen unterwegs waren.
Du machst dich in den ersten 5 Minuten schon wieder komplett lächerlich.
Owen Hart und Yokozuna? Für jedes deiner Teams habe ich hier eine Gegenantwort, die keinen Namen hatten.
Ja, aber selbst wenn...
Billy und Chuck?
Was nicht?
Billy und Chuck, die waren nicht nur Tag-Team-Partner, das waren auch Liebende.
Nee, die haben nur so gemacht, als ob, haben sie gesagt.
Ja, beim Catchen alles nur so gemacht, als ob.
Ja. Nichtsdestotrotz, selbst wenn, ich sag mal, 50% nur einen Namen haben, hier haben 0% einen Namen.
Ja, vielleicht ist das so ein Frauending, was du nicht verstehst.
Nee, es ist einfach ein Problem, dass es keine richtigen Tag-Teams gibt. Weißt du, wen ich mir da zurückwünschen würde, Chrissy?
Teddy Long?
Nee, wenn du heute ein bisschen auf Zack wärst, hättest jetzt die Musik eingespielt, aber du bist auch echt nicht, also zu nichts zu gebrauchen bei den Temperaturen.
Was willst du denn von mir? Wen wünschst du dir zurück?
Die Iconics, die hatten wenigstens mal einen Tag-Team-Namen.
Über die habe ich doch noch endlich wieder SmackDown gesprochen.
Ja, oder die Kabuki Warriors. Das war auch schön. Da würde Markus Holzer sich freuen, wenn die wieder da wären.
So, Rachel und Alaya im Halbfinale und Natalia und Sonja, richtig? Mhm. Und wer zieht dann ins Finale ein von diesen beiden Teams?
Ich glaube, keines. Ich weiß es nicht. Also beide, kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also ich würde ja schon denken, dass man Dakota Kai und Io Sky zu den Champions macht. Und dann bräuchte man ja eher Babyfaces. Und das wären ja dann wahrscheinlich Raquel Rodriguez und Alia.
So, die Gegenseite, da haben wir Nikki A.S.H. und Doudrop. Die werden nächste Woche bei Raw antreten gegen Alexa Bliss und Asuka. Und Alexa Bliss und Asuka war ja quasi jetzt schon ein etabliertes Team. Genau wie Nikki A.S.H. und Doudrop. Also zwei Teams, wo du immer behauptest, es gäbe keine.
Ja, die hat man jetzt in den letzten Wochen zusammengeworfen. Das habe ich ja durchaus darauf hingewiesen. Die beiden Tag-Teams habe ich ja auch immer erwähnt. Und die sind ja auch schon ein paar Mal gegeneinander angetreten. Da haben, glaube ich, auch immer Alexa und Asuka gewonnen. Es gab ja auch teilweise noch Alexa zusammen mit Liv Morgan. Und nachdem die dann das Roster gewechselt hat nach dem Titelgewinn, ist jetzt halt Asuka in den Spot gerückt. Und ich nehme an, dass die beiden Damen mit A da sich nächste Woche auch durchsetzen werden.
Und diese Woche gab es Io Sky und Dakota Kai gegen Tamina und Dana Brooke. Dana Brooke weiterhin mit dem 24-7-Gürtel hier unterwegs, auch wenn der jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr ausgekämpft wird bei Monday Night Raw. Es gab ein Backstage-Segment, ein Treffen mit der Bayley-Gruppierung, wo sie auch noch ein bisschen über diesen Möchtegern-Championship-Gürtel lustig gemacht hat. Und Tamina und Dana, die ja eh auch zuletzt, ich meine, das war ja auch so eine Art Team, ne? Die auch gegenseitig einrollen wollten. Das war das 24-7-Team. Nee. Doch, da sind alle ein Team und alle gegeneinander. Nee. Doch, doch.
Nee.
Und wie hat
Kira Tatawa und Tamina waren ein Team.
Ja.
Und wie hieß er? Der Springinkal-Typ da?
Ja, wie hieß er? Reggie.
Wie hieß er denn? Reggie.
Ist bei den heißen Temperaturen zu nichts zu gebrauchen.
Die waren ein Team. Ja. Weil mir ein Name nicht einfällt? Mein Gott.
Ja, wie? Es ist doch gerade mir auch so gegangen und da hast du mir das vorgehalten und du darfst das jetzt.
Du hast einfach nicht mitgedacht. Du hättest die Musik einspielen müssen.
Ich spiele gar nichts ein.
Ja, weil du nicht auf Zack bist.
Io Sky und Dakota Kai sind angetreten gegen Tamina und Dana Brooke. Wie hat dir das denn gefallen?
Ja, war jetzt nicht das Aushängeschild für gutes Catchen, sage ich mal, ne? Aber es war okay, würde ich sagen. Also, ich hatte jetzt kein großes Problem damit, aber es war jetzt halt einfach, ich meine, das Gute ist ja, denk mal dran, letztes Jahr gab es ja diese King of the Ring Tournaments, da hat ja, glaube ich, das ganze Turnier bei den Frauen so lange gedauert wie dieses Match, also es war ja zumindest mal 10 Minuten lang oder so. Und also man hat das schon einfach versucht, ernsthafter darzustellen und es war halt auch ernsthaftes Wrestling. Und das war, glaube ich, erstmal eine gute Sache. Die Matchqualität selber ist halt bei Tamina und auch bei Dana Brooke dann schon überschaubar.
Dana Brooke, die sich selbst ausgeschaltet hat, Handspring Elbow außerhalb des Rings. Bayley zieht Dakota Kai, die eigentlich getroffen werden sollte, aus dem Weg. Und unsere Dana Brooke kracht da in die Absperrung. Da sah sie auch ein bisschen deppert aus. Es gab Io Sky, die den schlechtesten Schlag gegen Tamina auf den Seilen gebracht hat, den es jemals bei Monday Night Raw gegeben hat. Das war mehr so ein Streicheln hier in diesem Falle, was das auch genau zu bedeuten hatte. Und es gab am Ende ein hohes Bein von Dakota gegen Tamina. Und danach gab es von Io Sky den Moonsault gegen Tamina. Und das hat dann hier die Entscheidung gebracht und damit war ja zu rechnen, weil das ist ja schon die laufende Fehde, dass jetzt Sky und Kai gegen A und A antreten könnten, wenn A und A nächste Woche gegen Nikki A.S.H. und Doudrop gewinnen. Und jetzt, wenn wir es mal so angeguckt haben, ja, muss man ja fast davon ausgehen, dass das Turnier vielleicht tatsächlich schon vor dem Pay-Per-View enden könnte, weil es muss ja darauf hinauslaufen, dass Asuka und Alexa oder Io und Dakota ins Finale einziehen, weil sonst ist das ja alles nix.
Ja, schon, absolut. Also das muss ja so sein. Also ich glaube, wir können jetzt also wirklich alle Gliedmaßen von Dennis Mays dafür ins Feuer legen, dass nicht Doudrop und Nikki A.S.H. Sich hier die Tag-Team-Titles holen werden.
Ja, in jedem Falle kehren sie zurück, die Women Tag-Team Championship-Titel. Wie glücklich macht dich das eigentlich?
Naja, ich meine, man muss ja jetzt da, also ich sag mal so, wenn diese alte Division fortgesetzt worden wäre, dann wäre es natürlich ein Armutszeugnis. Jetzt gebe ich aber natürlich Triple H erstmal sehr viel Credit und schaue mir das halt mal an. Also das werde ich jetzt natürlich nicht direkt verteufeln. Ganz im Gegenteil, ich, wie gesagt, warte da jetzt erstmal eine geraume Zeit ab, wie sich dann auch so eine Division entwickelt. Ich meine, ganz offensichtlich ist ja, dass er die Roster wohl so ein bisschen vergrößert. Und das ist ja eine Grundkritik, die ich schon immer hatte, dass die diversen Divisions, insbesondere die Frauendivisions, alle ein bisschen was zu eng sind. Sodass da halt auch einfach gar nicht Abwechslung reinkommen kann, weil irgendwie 8 Damen bei SmackDown und da willst du auch noch Tag-Teams rausbilden, das ist halt einfach nicht schön, ja. Und wenn man jetzt mit größeren Rostern arbeitet bei Raw und SmackDown, dann können halt auch meines Erachtens da Tag-Team-Fäden abfallen. Wenn es immer wieder, wenn es wieder das Alte ist, es gibt immer nur 2, die sind gerade Champions und dann kommen 2 andere und dann fehlen die ganze Zeit miteinander, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Aber wenn man halt immer, ich sag mal so, 5, 6, 7 etablierte Teams hat, das müssen ja nicht immer Teams sein, die nur exklusiv als Team antreten, aber die häufiger dann auch mal, ne, so eine schöne Frauenfreundschaft, wo die sich halt irgendwie auch gut verstehen und ab und zu als Team antreten, obwohl sie auch Singles-Wrestlerin sind, sowas fände ich halt gut. Und dass man da halt einfach so die Tag-Team-Division nicht so stiefmütterlich behandelt, sondern schon mit einem gewissen Fokus bedenkt.
Seit dem SummerSlam haben wir Theory nicht mehr gesehen, auch in dieser Raw-Ausgabe. Weit und breit kein Theory. Was hat das zu bedeuten?
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ja gut, ich glaube, Markus und du hattest doch erwähnt, dass er letzte Woche einen Todesfall in der Familie hatte und deswegen nicht anwesend war.
War eine Vermutung. Dass das der Grund gewesen sein könnte.
Okay. Naja, und diese Woche war er jetzt nicht da. Ob das direkt was zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Ich meine, nach dem ganzen Build-up für den SummerSlam ist er ja beim SummerSlam wohl schon sehr abgefrühstückt worden. Und daher, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die neue Booking-Philosophie so wahnsinnig auf Theory abzielt.
Hätte er es unter Vince also besser gehabt?
Ja, es gibt ein paar, ne? Da haben wir noch 1, 2 andere Beispiele, glaube ich, jetzt hier in der Show.
Deshalb wollte ich seinen Namen untergebracht haben. Natürlich müssen wir mal abwarten, aber fiel schon auf. Seth Rollins in der Vorwoche konnte in einem Singles-Match Montez Ford besiegen. Diese Woche hat Angelo Dawkins, der Teampartner, der andere Street Profit, sein Glück gegen den stets lachenden Seth Rollins hier versucht.
Ja, der ja häufig so ein bisschen im Schatten steht von Montez Ford und so ein bisschen übersehen wird dadurch auch. Deswegen fand ich es ganz interessant, das hier als Opener zu bringen bei Raw. Das hat ja immer noch mal auch besondere Aufmerksamkeit. Die Zuschauer sind mehr oder weniger hot. Und ein Singles-Match gegen Seth Rollins ist ja schon was Größeres und halt auch was Abwechslungsreiches. Ich fand das jetzt auch ganz cool, dass man das gebracht hat. Das Match fand ich auch sehr unterhaltsam. Angelo Dawkins hat da auch schöne Spots bekommen. Ist ja auch mittlerweile in einer richtig guten Shape. Er kam ja eher so ein bisschen, dass er so ein bisschen übergewichtig ist, das ist falsch, aber schon so ein bisschen fester einfach war. Und er hat sich ja so ein bisschen leaner gemacht. Jetzt nicht so komplett, aber immerhin. Und Ja, der hat halt auch schon ein paar spektakuläre Moves, auch wenn er natürlich nicht der Athlet ist, wie Montez Ford das ist und diesen spektakulären Big Splash springen kann. Aber hat ja einiges gezeigt und das war, finde ich, ein lockerer Auftakt für Monday Night Raw. Fand ich sehr gelungen.
Das war in der Tat ein gutes Match und eben auch eine Paarung, die wir jetzt noch nicht so häufig hier hatten. Der Stomp, der erstmal nicht durchging. Wir hatten einen guten Nearfall für Angelo Dawkins mit seinem Sky High. Und dann ist Dawkins außerhalb des Rings in die Ringtreppe gekracht, kam zurück, sollte wieder einen Stomp geben, kam nicht durch. Sky High ging aber auch nicht durch. Und dann kam er, der Pedigree von Seth Rollins, zum Sieg hier. Und Montez Ford, der schon währenddessen raus musste, kam nicht mehr schnell genug, sodass der zurück in die Halle, sodass der Seth Rollins hier auch noch hinterher, ganz unsportlich, doch noch den Stomp durchbringen konnte. So, wie stehen jetzt eigentlich die Street Profits da? Weil man muss ja schon auch ein bisschen vermuten, da kommen wir gleich zu, es wird ja mit Rollins und Riddle weitergehen. Aber was haben die Street Profits jetzt hier vor?
Erstmal vielleicht noch gar nichts, aber mal abwarten, was das Follow-up nächste Woche ist. Also das will ich jetzt noch nicht beurteilen, dass man beide halt, also dass Tag-Team-Wrestler in Singles-Matches mal antreten und verlieren, finde ich auch völlig okay. Habe ich nicht zwangsläufig ein Problem mit. Kann ja sein, dass es nächste Woche sogar ein Tag-Team-Match gibt. Seth Rollins und ein Partner gegen Andre the Dawkins und Montez Ford, die Street Profits. Vielleicht ja irgendwie wieder mit Kevin Owens aneinander gerückt oder sowas. Who knows? Also vielleicht holen sich da dann die Street Profits auch mal einen Sieg über Seth Rollins. Aber ja klar, das Programm für Seth Rollins ist natürlich Riddle und der war ja auch nicht in der Show zu sehen. Und das sollte jetzt natürlich auch bald wieder restartet werden.
Wir werden allerdings Riddle in der nächsten Raw-Ausgabe wiedersehen und oder hören, denn er wird sich zu seinem Gesundheitszustand äußern. Es wird ja damit gespielt. Riddle habe, es gab ja den Angriff bei Raw und dann konnte er das SummerSlam-Match nicht machen. Dann kam er beim SummerSlam doch raus, der Riddle, und hat nochmal einen Stomp kassiert. Er habe eine karrierebedrohende Verletzung davongetragen. Und Seth Rollins ist dann im Backstage-Interview später in Stunde 3 von Raw drauf angesprochen worden und meinte, ich bin ja der Gatekeeper in diesem Geschäft, an mir muss man erstmal vorbeikommen. Riddle, der hat ja durchaus Talent, aber genauso talentiert, wie er im Ring ist, ist er auch ansonsten einfach ein Dummkopf, der sein Talent das Klo hinunterspült. Da muss man nur mal in seine Vergangenheit schauen. Zum Beispiel könnte man Dana White fragen, den UFC-Präsidenten. Da hat der Riddle seinerzeit, als er noch MMA-Kämpfer war, ja auch ja, seine Karriere da in den Sand gesetzt, da er lieber Marihuana rauchte, als sich negativ testen zu lassen. So, und nächste Woche spricht dann der Riddle und der Seth meint, also ich gehe mal davon aus, dass er zurücktreten wird von unserem schönen Sport hier. Und wenn er das nicht tut, dann muss ich ihm vielleicht noch so einen Cody Rhodes-mäßigen Arschtritt da verpassen, damit dann endgültig Schluss ist. Vermuten aber mal, dass nicht Schluss sein wird mit Riddle, ne?
Nee, das ist natürlich jetzt der Aufbau für das Match bei Clash at the Castle. Und ich habe mich aber am SummerSlam schon am ehesten auf dieses Match auch gefreut, beziehungsweise auch den Stellenwert eines solchen Singles-Matches bei einem großen Pay-Per-View für Riddle herausgestellt. Und das ist natürlich jetzt beim SummerSlam, wäre das eine Nummer größer gewesen als bei Clash at the Castle. Nichtsdestotrotz, im Stadion, das könnte ein großer Moment für die Karriere von Riddle werden.
Warum wäre es beim SummerSlam eine größere Nummer gewesen?
Na, ist, glaube ich, ein Ticken prestigeträchtiger als halt jetzt bei so einer, wir wissen es ja selber nicht, ist es eine Glorified House Show oder wird es ein ernstzunehmender Pay-Per-View? Das müssen wir mal abwarten.
Naja, ich glaube, also, SummerSlam, wenn man Liv Morgan gegen Shayna Baszler sieht, ist es ja eine Glorified House Show.
Das würde ich aufgrund dieses Matches nicht sagen, weil dann könnte man sagen, naja gut, die beiden größten Stars des Regular-Rosters treten gegeneinander an, wenn man Roman Reigns noch dazu zählen möchte. Und das kann ja dann auch nicht irgendwie Glorified House Show sein.
So, ich glaube aber, dass Riddle gegen Seth Rollins in Cardiff eine bessere Atmosphäre noch haben wird als in Nashville. Da sind ja dann nochmal bestimmt 20.000 weitere Fans. Und es sind vor allen Dingen betrunkene Briten. Also, vielleicht haben sie da das bessere Setting für das Match. Nehmen wir aber so oder so jetzt mal gerne und gucken mal, was der Riddle dann tatsächlich nächste Woche zu sagen hat. Nicht, dass er wirklich zurücktreten muss. Mein lieber Stefan, Der Kevin Owens, ja, ist nochmal angetreten gegen Ezekiel. Da dachte man, hier wird die alte Geschichte aufgewärmt. Kevin Owens wollte ja, das hat er doch kürzlich schon im Interview gesagt, jetzt eigentlich zu neuen Ufern aufbrechen und der Typ, den kann er sein lassen und der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber das gab es hier nochmal, allerdings sehr kurz.
Ja, er hat ihn halt direkt sehr heftig attackiert, also der Kevin Owens in Ezekiel, bevor es richtig losging. Und dadurch kam Ezekiel gar nicht erst ins Match rein. Das Match konnte auch gar nicht richtig gestartet werden. Es gipfelte dann in einer in dieser Powerbomb auf den Apron, diese Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens auf den Apron. Das ist ja so die gefürchtete Move, den er schon in NXT quasi groß gemacht hat. Und ja, dass man jetzt hier Kevin Owens so als Zerstörer, Zerficker vom Dienst präsentiert hat, fand ich auch sehr gelungen, weil Kevin Owens ja, ich sag mal, einen sehr unglücklichen Stand hatte nach WrestleMania, finde ich, in dieser Fehde gegen Ezekiel. Und es wirkt für mich ja so ein bisschen, dass Ezekiel jetzt hier so mehr oder weniger beendet wird. Die Storyline war jetzt ja auch, seitdem Triple H das Ruder übernommen hat, noch nicht in der Show. Und jetzt sind sie ja wieder aneinander geraten und dann sowas Deutliches. Also ich nehme an, dass man mit Kevin Owens viel plant und sagt, das handeln wir jetzt sauber ab, aber deutlich. Und dann machen wir mit Kevin Owens was anderes und mit Ezekiel schauen wir mal. Wenn hat man für ihn einen Plan, aber ich weiß nicht, es wirkte nicht so für mich, dass man noch an diesem Ezekiel-Gimmick festhalten will mit, oh, ist er tatsächlich Ezekiel oder macht Elias nur so, als ob?
Ja, es war auch so mein Gedanke, dass man hier womöglich tatsächlich auch den Ezekiel-Charakter beendet hat mit dieser Pop-Up-Powerbomb auf den Apron und dann ist er rausgekarrt worden. Vielleicht sehen wir den in ein paar Wochen nicht wieder und plötzlich kommt er wieder als Gitarrenspieler oder was auch immer. Vielleicht zu viel hineininterpretiert, aber schauen wir mal, das könnte zumindest ein Weg sein, Ezekiel zu beenden und ja, Kevin Owens wird, ja.
Wolltest du was sagen? Unterhalten. Ah. Wie fandest du denn eigentlich Ezekiel Elias besser? So wie er jetzt auftritt, vom Look her, oder so wie er damals aufgetreten ist?
Gut, also Elias hat mir weniger als nichts gegeben. Wenn man allein den Typ nur sieht, ohne jetzt zu gucken, was passiert, ist der Elias-Look wahrscheinlich besser, oder nicht?
Ja, das sehe ich halt auch so. Also und zwar sehr deutlich. Also ich finde, der Ezekiel-Look, obwohl er hat ja einen guten Körper, ne?
Ja, ja.
Aber ich finde halt, rasiert, er ist extrem uncharismatisch.
Ja.
Und er wirkt halt einfach so wie 0815 Create a Wrestler.
Und, sieht so ein bisschen aus, wie wenn man 30 Jahre zurückgeht, wie ein Jim Powers zum Beispiel. Und das war ja auch mehr so ein Edeljobber.
Ja, genau. Und Elias hatte schon was Besonderes mit dem Bart und halt natürlich auch den musikalischen Auftritten und so. Das hat ja auch immer ziemlich gut funktioniert, lokal in den Hallen. Also, weiß ich nicht. Ich finde jetzt nicht, dass man mit dem Ezekiel-Gimmick irgendwie in die richtige Richtung ist, was die Fortentwicklung von Elias angeht.
Ja, man hatte halt nur den einen Witz und mehr nicht im Köcher. Und den Witz hat man jetzt öfter erzählt als Fips Asmussen damals seine Nummern hier. Von daher kann man ruhig da mal einen Schlussstrich ziehen. Gucken wir mal. Kevin Owens, der wurde ja später dann auch noch interviewt bei der Abreise, hat seinen Koffer schon dabei und hat das dann auch nochmal klargestellt hier. Ich habe jetzt mitbekommen, hier Raw, zuletzt hat es wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten und ich wollte einfach nochmal mit meinem brutalen Angriff, also der brutale Angriff wurde eben vom Reporter Kevin Patrick hier unterstellt. Ich meine, wir haben auch in der Vergangenheit schon solche Powerbombs gesehen auf dem Apron. Hier hat es nur dann Ezekiel besonders erwischt, aber Kevin Owens meint, ich will hier alle darauf hinweisen, das ist immer noch die Kevin Owens Show. Das hast du ja gerade auch gesagt, mein lieber Stefan. Dass man jetzt den Kevin Owens hier wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück in die richtige Spur bringen möchte. Und das ist meines Erachtens auch durchaus gelungen in diesem Programm. Kuriose Sache, die da auch noch passiert ist, während er das Interview gegeben hat, der Kevin Owens, steht da im Hintergrund ein PKW, der wohl gegen einen Beton- oder Metallpfeiler dort gefahren ist, qualmt ein bisschen, Helfer standen da drumherum und daneben standen auch Doudrop und Nikki A.S.H., das hat man im Hintergrund gesehen, aber gar nicht drauf angespielt. Und meine Vermutung war jetzt, ist Nikki A.S.H. da am Steuer gesessen. Weiß ja, Frau am Steuer ungeheuer. und hatte hier die Karre kaputt gefahren. Aber hast du das auch mitbekommen oder guckst du gar nicht so genau hin?
Also muss ich mich erstmal entschuldigen, ja. Liebe Hörerinnen insbesondere in dem Falle, für unseren Chrissy, der alte Sexist, war ja wieder am Werk.
Entschuldigung, wenn da ein qualmendes Auto steht und zwei Frauen daneben, ist aber klar, was passiert ist.
Ja, was ist denn passiert?
Ja, dass sie das Auto kaputt gefahren haben.
Die Frauen?
Ja, sicher.
Und ob das die Hörer und Hörerinnen auch so sehen, Chrissy?
Naja, ich denke schon. Die meisten, die ein bisschen im Leben stehen, haben das ja schon begriffen hier.
Sag ich nichts mehr zu. Lass ich einfach so stehen.
Okay.
Ja, man hat das hier ganz, also ganz unscheinbar so in die Sendung eingepflegt. Das hat sich ja dann nachher so ein bisschen aufgelöst, was dahinter steckte. Aber das ist doch auch mal eine willkommene Abwechslung, oder? Der Punkt ist ja, das fällt mir ja häufig auf bei Podcast-Diskussionen, jetzt nicht nur irgendwie bei uns im Team, sondern natürlich auch generell die US-Podcasts, die ich höre. Gerade in Lance Storm hat so diese Erwartung, man muss immer alles sofort verstehen als Zuschauer. Und da habe ich eine andere Auffassung von. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich einem Produkt vertraue grundsätzlich, auch mal Sachen vorgesetzt zu bekommen, die ich erstmal nicht verstehe. Ich muss nicht überall sofort hundertprozentig abgeholt sein. Weil, wenn ich einem Produkt vertraue, dass es mich unterhält und das zeigt mir dann auch mal einen Charakter oder eine Story-Entwicklung, die ich erstmal sage so, okay, was soll das jetzt? Kann ich gar nicht einordnen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wichtig ist halt nur, damit ich dieser Show weiterhin vertraue, dass es vernünftig aufgelöst wird, also dass es überhaupt aufgelöst wird und im Idealfall vernünftig aufgelöst wird und mir erklärt wird und ich dann so einen Moment habe, ah, stimmt, das hatten die schon mal gezeigt. Und sowas muss halt gelingen, ja. Ich sage jetzt nicht, dass das bei diesem Raw perfekt gelungen ist, aber es war zumindest der Versuch, sowas so zu machen und sowas gab es ja schon eher länger nicht mehr in der WWE, dass etwas so unterschwellig hier platziert wurde.
Gucken wir mal, was das bedeuten könnte. Ob doch nicht Doudrop und Nikki A.S.H. am Steuer saßen. Wir haben auch ein Backstage-Segment erlebt, wo Edge sich entschuldigen kam bei den Mysterios. Letzte Woche gab es ja Friendly Fire und Edge hat statt dem Judgment Day Dominic Mysterio mit dem Spear getroffen. Und hier hat dann Ray auch die Entschuldigung von Edge angenommen. Die beiden kennen sich ja schon seit Dekaden, das hat Ray unterstrichen. Weil Dominik dachte, ja, ich bin auch cool damit, aber der war gar nicht cool damit und ist dann so ein bisschen mit Edge aneinander geraten und anschließend davongelaufen. Und dann gab es später auch noch eine Begegnung von Ray und Edge. Und da haben wir dann auch erfahren, dass Dominik noch nicht wieder aufgetaucht wäre hier. Auf jeden Fall, ja.
Kurze Frage an dich.
Ja, gut.
Was haben Dominik und Edge gemeinsam?
Neue Frisuren?
Nö, beide waren schon mit Rey Mysterio Tag Team Champions und deswegen ist vielleicht auch der Dominik so ein bisschen skeptisch, was jetzt der Edge da in der Gruppierung will. So, ne? Warum steht er jetzt bei denen an der Seite und spielt ihn der letzte Woche weg? Will der sich jetzt an die Seite von Papi drängen und mit dem vielleicht dann
Richtung...
Quatsch. Was Quatsch?
Was du da erzählst?
Warum Quatsch?
Ja, die Geschichte war letzte Woche klar erzählt worden. Edge kehrt zurück und sagt, ich werde jetzt das zerstören, was ich kreiert habe. Judgment Day. Und am Ende und Dominik in Problem und Edge kommt raus und trifft den falschen Mann.
Ja, ja, aber ich will jetzt auch mal eingehen, was diese Woche im Segment passiert ist, weil der Dominik ist ja dann ziemlich abgegangen und fand das ja eben gar nicht so witzig. Und vielleicht spielt das im Hintergrund eine Rolle, dass er sagt, oh, was drängt der sich jetzt hier dazwischen? Ja, und attackiert mich. So, und ich muss sagen, ich fand dieses Segment von Dominik richtig gut. Jetzt haben wir über Dominik bislang nicht so wahnsinnig viele gute Worte verloren. Und wenn es dann mal klappt, dann sollte man das auch tun. Ich finde, dass er sich hier sehr gut echauffiert hat über Edge und dass das sehr gut rüberkam, wie dieser Konflikt war, wie die zwei Veteranen da nebeneinander stehen und der etwas heißschwornige Sohn da halt jetzt so ein bisschen überreagiert. Und ja, es deutet natürlich an der Stelle dann schon viel auf den Heel-Turn hin. Aber auch das ist ja in Ordnung, wenn man das so anteast.
Wie gefällt dir die neue Frisur von Edge?
Gut. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken zu wie du offensichtlich. Aber gut.
Ja, ist das so?
Ja.
Mache ich mir da zu viele Gedanken über die Frisur von Edge?
Also ich glaube schon, dass du weitaus mehr auf die Outfits und das Aussehen der Wrestler achtest, als ich es tue. Zum Beispiel bei Bayley bist du ja auch sehr kritisch, was das Outfit angeht.
Und, ja, du hast gesagt, sieht aus wie eine Camperin, nicht wie eine Catcherin.
Ja, bei Edge war es ja auch die ganze... Ja, campen kann doch nett sein.
Campen kann auch nett sein, aber doch nicht in der Wrestling-Arena.
Ach so. Naja, und Edge hast du ja auch schon die ganze Zeit auf dem Kicker.
Ja, zu Recht. Ich habe ihn doch gelobt letzte Woche. Edge sieht so jung aus wie seit 20 Jahren nicht mehr.
Mhm. Dann hast du einen Young Edge-Witz gebracht.
War das so? Ja. Die guten Pointen, die ich letzte Woche gebracht habe, die weiß ich doch heute nicht mehr. Aber schön, dass du dich daran erinnern kannst. Das zeigt ja, was ich auch für einen positiven Einfluss auf dich habe. Die etwas nicht so gut gelaunten Herren von Judgment Day, Finn Balor und Damian Priest, durften auch noch im Ring sprechen. Hier ohne Rhea Ripley waren sie unterwegs, sollte dann auch auf den Verlauf der Geschichte noch abzielen. Finn Balor hat schon hier mitgeteilt, dass er eine Gefahr für die Mysterios ist. Und Damian Priest will in 2 Wochen in Toronto gegen Edge antreten, weil Damian Priest vor den Augen von Edges kanadischer Familie und den kanadischen Freunden ihm ein Ende setzen will.
Das finde ich ganz cool, ne? Dass man sich für das Raw in 2 Wochen dann in Kanada, in Toronto, was Besonderes überlegt und das jetzt auch 2 Wochen vorher schon aufbaut. Das finde ich sehr, sehr gut. Das macht die Show dann auch so ein bisschen besonders. Es ist immer so, wenn dann sozusagen so ein Match schon mal 2-3 Wochen vorher angekündigt wird und man da so ein bisschen drauf hinarbeiten kann, das ist halt einfach so. Und ich muss auch sagen, Edge gegen Damian Priest, glaube ich auch, dass es ein richtig gutes Match werden kann. Sicherlich ein wichtiges Match in der Karriere von Damian Priest, weil Edge in der Regel eigentlich immer sehr gute Matches hat und das für ihn natürlich auch als wichtig wäre, dass da mal wieder so ein bisschen Ausrufezeichen gesetzt wird, weil seitdem er ja den US-Title da verloren hat, ist ja eigentlich nicht mehr viel rumgekommen bei ihm.
So, und dann gab es als Match Finn Balor gegen Rey Mysterio. Damian Priest hier am Ring greift auch ein. Der Ringrichter passt nicht auf, zieht dem Rey Mysterio die Füße weg. Der kracht da auf den Apron. Das ruft den Edge auf den Plan. Und der Edge prügelt den Damian Priest hier durchs Publikum aus der Halle, sodass dann eben nur noch Balor und Rey, die das Match auch bestritten haben, übrig blieben. Und dann entkommt der Mysterio dem Coup de Grâce, bereitet den 619 vor. Und in dem Moment, da erscheint Rhea Ripley im Eingangsbereich, aber nicht allein. Sie hat den bewusstlosen, benommenen Dominic Mysterio da auf der Schulter und am Boden liegen dann vor sich. Der hat ein paar Kratzer im Gesicht. Der hat auf jeden Fall hier eine Abreibung kassiert, wie schon eine Woche zuvor. Da geriet Dominic ja in den Submission Hold von Rhea Ripley. Hier ist er wohl auch von ihr, weil alle anderen waren ja im Ring von Judgment Day verprügelt worden backstage. Ja, Mai, also der Mysterio-Bub, hier schon wieder vom Mädchen verprügelt. Und Rey war so abgelenkt in dem Moment. Da gibt's dann den 1916 DDT und den Coup de Grâce, der geht ins Ziel und Finn Balor siegt.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Mhm. Was sagst du zum Dominic?
Ja, schon interessant, ne? Also das ist ja ein bisschen mutig, dass man jetzt Dominik sozusagen so dominieren lässt, möchte ich sagen, von Rhea Ripley. Aber das könnte natürlich auch ein sehr interessanter Charakterwandel sein. Also vielleicht unterwirft er sich ja Rhea Ripley und wird da zum Sklaven von ihr oder so.
Ach ja. Das mit den Sklaven, das hast du ganz gern. Das kommt bei dir öfter vor, ne?
Naja, ich glaube, dass sowas im Wrestling halt tatsächlich ein interessantes Gimmick sein kann. Also nicht Sklave im ursprünglichen Sinne natürlich. Ich glaube, das versteht jeder. Und dann eher, ich sag mal, sowas in einem pseudosexuellen Sinne.
Ja, sowas Unterwürfiges. That is what he likes.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, nee, der Dominik.
Also sowas käme doch schon gut an für Dominik und das wäre auch was anderes. Und dann könnte er sich dann sozusagen auch finden und sagt halt, ja, jetzt habe ich mich von meinem Vater losgesagt und habe jetzt hier die coole Freundin und so, aber die schubst ihn halt de facto auch noch rum, aber er merkt es nicht. Aber dadurch entwickelt er sich auch so ein bisschen. Also jetzt alles im Charakter, ne? Fände ich eigentlich. Also ich sag mal so, irgendwas muss man mit dem Typen machen und das hat grundsätzlich erstmal Potenzial.
Ja, zumindest sollte daraus schon was resultieren, auch hoffentlich was Positives für ihn, weil Stand heute ist er halt zweimal hier von Rhea Ripley vorgeführt worden. Und ich meine, das ist noch eine starke Frau, gar keine Frage, würde auch dich und mich, Stefan, so richtig hier mal in die Mangel nehmen
dich
können.
Auf jeden Fall.
Dich auch. Aber ansonsten sieht der Dominik doch ein bisschen deppert jetzt aus.
Ein bisschen, ja, aber wie gesagt, wenn man den Heel-Turn plant, dann ist es ja jetzt auch nicht schlimm, wenn er als Babyface deppert aussieht. Wenn man halt ihn als Babyface lässt, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen übel, weil dann ist er wirklich nur noch der Punching-Ball für seinen Daddy. Und dann wird er auch aus der Karriere nichts mehr. Also man muss jetzt was Eigenständiges mit ihm machen.
Ist Dominik Mysterio jetzt am Scheideweg seiner Karriere angekommen?
Nee. Ich
möchte ein bisschen Dramatik reinbringen, Stefan. Mach ruhig mit. Jetzt geht's für ihn um alles.
Ja, und ich meine, ich glaube auch, dass das Team Ray und Edge, ich dachte ja irgendwann, dass irgendwie Edge und AJ angedacht wäre, aber dass man jetzt Edge und Ray bringt und dann vielleicht auch mal gegen die Usos, das halte ich halt auch für geschickt. Also gerne so in die Richtung, finde Bella und Damian Priest können auch ein bisschen als Tag Team weiter agieren. Und Rhea Ripley und Dominik können dann ihre eigenen Storylines irgendwie entwickeln. Dass er ihr dann halt helfen soll, vielleicht Raw Women's Champion zu werden und sowas. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Letzte Woche, als du Raw geschwänzt hast, Stefan, da gab es Ciampa.
Habe ich nicht geschwänzt, ich stand bereit, aber du konntest nicht.
Du konntest doch weder Dienstag noch Mittwoch.
Nee, ich konnte den einen Tag, konnte ich, den Dienstag konnte ich.
Aha.
Aber da konntest du nicht.
Den Dienstag konntest du?
Ja.
Konntest du doch nicht, deshalb haben wir es doch gemacht.
Ja, irgendwie so, oder mit... Ich weiß nicht mehr, wie es war. Also auf jeden Fall konnte ich einen Tag und dann hast du aber für den Tag abgesagt.
Letzte Woche, als du Raw geschwänzt hast, Stefan, da...
Ich hatte Raw schon zur Hälfte gesehen gehabt.
Und hat's dir gefallen?
Es war okay bis dahin, was ich gesehen hatte.
Hast ja vielleicht gesehen. Ja. Ciampa, der sich in einem Three-Way durchsetzte und dann auch noch im Singles-Match, um Number One Contender zu werden auf die United States Championship. So. Und das soll es diese Woche nämlich dann geben, gegen Bobby Lashley. Und das wurde nochmal hochgespielt mit Video, mit Interviews und auch mit Vergangenheitsbewältigung. Harley Race war ein Mentor für Ciampa. Er hatte die Hälfte in Hände von Killer Kowalski in der Vergangenheit über sich. Und jetzt lerne er hier von The Miz. Also drei richtig harte Hunde, die Ciampa zu dem gemacht haben, was er ist. Und das führte uns dann zum Bobby Lashley-Match.
Ja, sehr interessant. Also Harley Race und Killer Kowalski, allein schon die Namen, glaube ich, sprechen für sich. Und dann The Miz, die in einer Reihe zu nennen, das ist sehr gewagt, würde ich sagen. Aber Ciampa hat das, glaube ich, also man hat das gut gemacht. Ne? Man hat ja letzte Woche schon diese Videos gebracht zum US-Title und den ein bisschen als was Besonderes auch dargestellt und die Historie des Titles gehighlightet mit entsprechend prominenten Champions. Und hat dann dem Ciampa halt eben diese Sache gegeben, dass er den potenziellen Titelgewinn dem Harley Race widmen würde und hatte dann auch die Robe von ihm an, aus dem Jahre, ich glaube, 83 oder so, als er zum Ring kam. Und damit hat man halt anstatt jetzt irgendwie so ein Wegwerf-US-Title-Match zu machen, hier irgendwie so ein bisschen was Besonderes kreiert. Und das hat sich auch in einer sehr guten Stimmung niedergeschlagen. Nicht im ganzen Match, muss man fairerweise dazu sagen. Es war relativ lang. Und ich meine, Ciampa ist halt noch relativ unbekannt. Aber die haben mit ihrem Match die Zuschauer bekommen, haben dann auch sehr gute Nearfalls drin gehabt gegen Ende und hatten eine gewisse Dramatik. Und die Zuschauer haben es schon für möglich gehalten, dass Ciampa hier Champion wird. Es ist da nicht passiert. Und das fand ich auch ehrlich gesagt gut, weil ich finde, es wäre so ein bisschen too much gewesen direkt. Weil die ganze Zeit ist das so ein mehr oder weniger Jobber, der halt nichts anderes macht, als Leute zu attackieren und dann von denen auf die Fresse zu kriegen im Match. Und dann von einer Woche auf die andere gewinnt er 3 Matches und wird direkt US Champion. Das wäre für mich zu sehr übers Knie gebrochen worden. Aber
sehe ich auch so, Stefan, wobei man auch sagen muss, wäre es vielleicht ein US-Champion gewesen, der jetzt nicht so over ist wie Bobby Lashley, den man eh ablösen möchte, hätte ich das noch mehr verstanden. Hätte man hier den Titelwechsel gebracht, hätte ich hier fast die Musik eingespielt.
Ja, aber ich fand das jetzt gar nicht schlimm, weil der Ciampa hat jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt und hat jetzt ja auch einen Sieg gegen AJ Styles letzte Woche im Singles-Match erreicht. Also,
er hat ja zwar verloren, Entschuldigung, aber er hat ja trotzdem daraus profitiert. Man muss ja nicht immer als Sieger auf dem Zettel hier stehen. Ich meine, er ist aus den vergangenen beiden Raw-Ausgaben trotzdem als Sieger hervorgegangen.
Richtig, er ist jetzt in einem anderen Spot. Er ist einfach jetzt deutlich höher auf der Card, als er es vor 2 Wochen war. Also vor 2 Wochen war er quasi nicht auf der Card und jetzt hat er einen guten Spot auf der Card. Und jetzt hat man diesen Charakter auch so ein bisschen aufgebaut und das kann man jetzt bringen. Und theoretisch kann er dann in ein paar Monaten immer noch Champion werden. Aber man muss ja jetzt erstmal ein bisschen was mit ihm machen und die Leute auch etablieren. Also ich will die auch nicht einfach vorgesetzt bekommen, sondern ich will, dass die sich dann auch entwickeln. Vor meinen Augen. Gerade bei einem Ciampa, der jetzt nicht körperlich unbedingt der beeindruckendste ist, ja, der muss halt erstmal so ein bisschen sich einen Namen machen, im wahrsten Sinne. Und da hat diese Geschichte letzte Woche und dann auch diese Woche sehr viel dazu beigetragen. Es war ein sehr, sehr gutes Booking rund um Ciampa und gleichzeitig hat man Bobby Lashley halt auch als dominanten US-Champion dargestellt. Also eine sehr, sehr feine Sache, dieses Booking.
Die Kombination Ciampa und The Miz, auf den ersten Blick verteufelt von mir, scheint ja doch auch ein bisschen mehr bieten zu können als gedacht.
Ja, ist interessant, ne? Also das ist dann doch irgendwie funktioniert und es bietet sich natürlich auch an, das gar nicht insofern in der Zukunft zu machen und da irgendwann dann mal einen Turn zu bringen. Aber für den Moment ist es, glaube ich, eine gute Geschichte und jetzt muss man natürlich darauf spekulieren, dass Gargano irgendwie dazukommt, ne?
Naja, gucken wir mal. In jedem Falle gab es Ciampa, der ins Match, The Miz, der ins Match hier eingriff und das hat dann AJ Styles auf den Plan gerufen. Die beiden brawlen durchs Publikum, kommen mal wieder zurück an den Ring und auch in den Ring, während das Match dort weiterläuft, gibt es da Verwirrung mit Styles und The Miz und das ist dann wiederum raus aus dem Ring und dann haben die beiden sich dort verflüchtigt und dann haben wir später auch noch den Brawl Backstage gesehen. Lashley gegen Ciampa ging dann regulär weiter, nur die beiden, Ciampa mit wirklich guten auch Near Falls, Fairy Tale Ending ging nicht durch. Der Willows Bell DDT, dieser DDT aus den Ringseilen, brachte den 2-Count. Aber dann haben die Fans ihren Bobby angefeuert. Er hat einen dieser verheerenden Kniestöße von Ciampa blockiert, hat dann einen Spinebuster gebracht, hat Ciampa in den Hurtlock genommen und da gab es keinen Kommen. Und unser Almighty United States Champion bleibt Titelträger. Und Styles und The Miz brawlten noch so brutal Backstage weiter, offizielle dazwischen, dass der WWE-Offizielle Adam Pearce meinte, ihr beiden, heute noch in dieser Sendung werdet gegeneinander antreten. No disqualification. Gut, dass die sich so miteinander hier in den Wahnsinn gebrawlt haben. Dann hätte die Show gar kein Main-Event gehabt, ne?
Ja, weiß man nicht, wie das dann ausgegangen wäre, ja.
Und da waren wir auch schon mittendrin in Stunde 3. Da gab es ein Wiedersehen mit Omos. Der hat 2 Jobber weggehauen in 100 Sekunden. Andrea Gorciero und Spencer Slade. Der eine hat den Great Khali Slam abbekommen. Immerhin Omos mal wieder gesehen. Bei dem ist ja auch noch so ein Fragezeichen dahinter, ne? Was hält Triple H von ihm?
Ja, also es wirkt so ein bisschen zurück auf Los, ne? Jetzt wieder mit dem typischen Gimmick als Big Man Monster. Man haut dann zwei Leute in einem Handicap-Match weg, Alaska Catch.
Ja, da kommt nicht nur dazu, also was hält Triple H von ihm, sondern gibt es irgendeine Idee, was man mit dem Typen jetzt machen kann?
Ja, das ist vielleicht eher das Schwierige, ja.
Da hat selbst Stefan noch nichts in der Schublade, ne?
Für Omos? Ja. Nee, da habe ich jetzt auch nicht unbedingt die Ideen schlechthin.
Es gab versteckt in Stunde 3 Dolph Ziggler gegen Chad Gable, so ein bisschen aus dem Nichts kommend. Aber das war ein ganz gutes Match mit zwei deiner Lieblinge.
Ja, direkt ein Dream-Match hier bei Monday Night Raw. Dolph Ziggler gegen Chad Effen Gable. Und hat delivered. War ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Also gut, wir wissen alle, sowas 20 Minuten lang, das hätte Potenzial für ein WrestleMania Main Event. Hier war es halt ein sehr, sehr gutes Match bei Monday Night Raw, was 5 Minuten oder so gedauert hat.
Was gab es denn da letzte Woche, wo die sich auch schon mal gegenüberstanden? War das so oder war das nicht so? Es gab letzte Woche Ciampa gegen Dolph und Chad in einem Triple Threat Match und da hat jetzt Ciampa sich ja durchgesetzt. So war das.
Genau.
Ja.
Genau.
Und das war dann halt noch das Verliererduell hier. Chad Gable mehrfach den Ankle Lock angesetzt. Dolph Ziggler hat dann auch Probleme gehabt, hat einen Superkick versucht, sackt da zusammen. Will dann selbst auch noch den Olympic Slam bringen, kann ihn nicht durchziehen. Ziggler ist dann wieder da auf den Beinen und hat dann schließlich doch den Superkick durchziehen können. Siegt, hält sich das Knie, rollt sich raus, weil Otis kommt direkt da angestapft. Aber Dolph Ziggler hat sich hier diesen Moment nicht kaputt machen lassen. Mal gucken, gibt es jetzt noch Dolph gegen Otis nächste Woche?
Kann sein, weil Dolph Ziggler hängt ja auch so ein bisschen in der Luft. Es gab übrigens vor 2 Wochen auch einen Six-Man-Tag, bei dem die sich gegenüberstanden, ich glaube Chad Effen, zusammen mit Otis, die Alpha Academy, schöner Tag-Team-Name übrigens auch, gemeinsam mit Fury, der eben nicht da ist. Und deswegen hängt auch Dolph Ziggler aktuell in der Luft. Und Dolph Ziggler hatte als Tag-Team-Partner AJ Styles und den anderen, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar Riddle, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja, mal sehen, ob man diese etwas merkwürdige Ziggler-Theory-Geschichte dann wieder aufgreifen wird, sobald Theory auftaucht. Auch das alles noch ein bisschen unklar.
Da hat man ja aber beim SummerSlam nichts dazu gemacht, ne?
Nee, dort hat man nichts gemacht.
Komisch.
Ja, da saß er auch nicht am Ring, als der Theory gegen Bobby Lashley angetreten ist zum Beispiel. Das wäre dann eigentlich der Spot gewesen.
Ja, also ich meine, das bringst du die ganze Zeit in der TV-Show und dann kommt der Pay-Per-View und es gibt da keinen Payoff. Das war so ein bisschen komisch irgendwie, als ob das vielleicht halt auch was ist, was man gar nicht mehr erzählen will, weil man mit dem Fury was ganz anderes machen möchte. Ich weiß nicht, müssen wir mal abwarten jetzt, bis der Fury wirklich wieder da ist und natürlich was beim Dorster passiert, aber ich nehme auch an, dass er nächste Woche gegen Otis antritt, ja.
Main Event, No Disqualification, AJ Styles gegen The Miz und No DQ bedeutet Gegenstände, Stühle, Kendo-Stöcke, die gab es hier. Es gab einen Brawl auf dem Kommentatorenpult, da wollte AJ den Styles-Clash bringen, kriegt aber nicht durchgezogen und The Miz packt sich Styles und wirft ihn im hohen Bogen durch die Luft, über die Absperrung knallt er da hinter die Begrenzung und das hat man dann für das Werbebreak hier genutzt. Styles kommt.
Da hatten die aber auch echt Glück, ne?
Dass da die Werbung
kam. In der ja, beziehungsweise, dass halt der AJ weitermachen konnte, weil in der Pandemie-Ära, wenn du da hingeflogen bist, warst du kaputt.
Ja, aber jetzt sind die Zuschauer da. Vielleicht ist er weich gelandet auf den Füßen der Fans in Cleveland.
Oder vielleicht lag da einer und hat so Schwabbel, Schwabbel und da ist er drauf gelandet.
Ganz genau, Stefan. Schwabbel, Schwabbel. Da ist er dann drauf gelandet. Rettung für AJ Styles. Er war so fit, er kam ins Match zurück, konnte das Phenomenal Vorarm durchbringt, Cover angesetzt, 1-2 und Ciampa ist da. Ciampa zieht AJ aus dem Ring, zieht den Ringrichter aus dem Ring, so war's. Dieses klassische Attitude-Ära, Main-Event-Booking, wo der Ringrichter nach draußen gezogen wird, um den Count zu unterbrechen. Ja, und dann gab es hier noch den Fight mit Styles und Ciampa. Beide sind dann irgendwann auf dem Apron gelandet. Da stand draußen ein Tisch. Ciampa fliegt durch den Tisch. Styles will erneut den Phenomenal Form zeigen. Miz wirft da aber einen Stuhl in Styles Richtung. Der knallt auch mehr oder minder gegen AJ Styles Kopf. Es gibt das Skull-Crushing Finale. AJ überlebt die Aktion. Miz prügelt damit im Kendo-Stock auf Styles linkes Bein ein. Will einen Figure for Leglock ansetzen, aber AJ Styles wehrt das ab. Miz fliegt in die Ringecke, dort klemmt ein Stuhl in den Ringseilen Miz fliegt dagegen und taumelt dann in den Styles Clash und wird von AJ Styles gepinnt und verliert den Main Event. Das war eine ganz muntere Sache, ne? Da gab es natürlich ein paar Hilfsmittel, aber ganz ehrlich, wenn mir so ein Mismatch interessanter gestaltet wird, dann auch gerne mit Kendo-Stöcken.
Das war auf jeden Fall mal eins der besseren Mismatches, definitiv, und auch eins der unterhaltsameren AJ Styles-Matches, würde ich sagen. Also
muss man auch nochmal lobend sagen, Styles gegen Ciampa letzte Woche war auch schon sehr gut. Und das schließt auch nochmal eine Frage an, die ich dir stellen wollte, bevor ich die vergesse. Du hast ja Raw letzte Woche halb gesehen und diese Woche ganz. Hat sich das Wrestling in der Show verbessert oder ist das nur so eine Vorstellung, weil man sich das vielleicht einbildet?
Es ist, glaube ich, ein bisschen anders wieder geworden. Ein bisschen facettenreicher kommt es mir vor, ein bisschen abwechslungsreicher. Nicht schon, es ist nicht jetzt komplett irgendwie alles anders, aber es, also meine Einbildung sagt mir schon, dass es etwas filigraner ist als davor. Das Wrestling und auch das Storytelling ist konsistenter, also da haben sich schon Dinge verändert. Es wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass man das Produkt von einer Woche auf die andere um 180 Grad gedreht hat, und das hätte ich auch, wie gesagt, für Quatsch gehalten. Und man wird jetzt nach und nach, ich sag mal, dieses Haus umbauen.
AJ Styles steht im Ring, feiert seinen Erfolg, hat auch allen Grund dazu. Plötzlich gibt's da im Hintergrund, AJ wird vom Kameramann im Ring stehend gefilmt, und im Hintergrund sieht man an der Absperrung Security, die halten da jemanden zurück, die Kommentatoren gehen nicht drauf ein. Und dann guckt auch AJ Styles irgendwann rüber, was dort passiert, und für den Bruchteil einer Sekunde sieht man bei dieser Person, die da Ärger macht, das Gesicht des früheren NXT-Wrestlers Dexter Lumis. Und in diesem Moment unterhalten sich auch ganz kurz Corey Graves und Byron Saxton darüber, ob das denn da gerade Dexter Lumis war, den man dort erspäht hat. Die Security drängt ihn zurück, und da endete dann Monday Night Raw noch mit einem kleinen Cliffhanger.
Ja, also ich meine, Dexter Lumis sagt mir jetzt persönlich erstmal gar nichts. Habe ich weder bei Impact erlebt, noch bei NXT. Habe ich, glaube ich, wirklich nie in dem Sinne gesehen, außer vielleicht mal irgendwo zufälligerweise in einem Clip oder so.
Ehemann von Indy Hartwell. War eine tolle Hochzeit damals. Das war, glaube ich, die letzte NXT-Sendung mit NXT 1.0, wenn ich nicht komplett falsch liege, vor circa einem Jahr.
Ah ja, okay. Ja, ich fand das schon gut, und es war ja auch ein bisschen so die Erwartung, weil es ist halt bei jeder Show ist irgendwie eine Person oder eine Personengruppe aufgetaucht, und ich finde es schon wichtig, dass man jetzt im Moment tatsächlich auch mit frischen Gesichtern, und gerade die NXT-Gesichter ist ja jetzt das, wo Triple H jetzt auch dieser Show seinen eigenen Stempel aufdrücken kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt will ich nicht sagen, dass jeder davon der Heilsbringer ist, auch nicht Karrion Kross oder andere, die da jetzt kommen. Aber es ist schon wichtig, dass jetzt nach und nach da ein anderes Produkt daraus wird. Und dadurch natürlich auch andere Gesichter präsent sind. Und natürlich ist zu hoffen, dass die dann auch gut abliefern können, Character-wise, Wrestling-wise. Aber das ist erstmal ganz wichtig, weil wenn es jetzt same old wäre, dann würden sich, glaube ich, viele Fans nach 4 Wochen denken, okay, hier ändert sich nichts. Und hier wird ganz klar das Signal gesendet, hey Leute, hier ändert sich was. Bleibt mal dran, das lohnt sich. Jede Woche ändert sich mehr. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik, das so zu machen. Und das müssen jetzt nicht immer NXT-Superstars sein, das können dann auch mal andere sein. Zum Beispiel ein Bray Wyatt oder so, der zurückkehrt. Du hast ja gesagt, ich würde mich darüber nicht freuen, das würde ich gar nicht sagen. Bray Wyatt fand ich gut, den Fiend fand ich schlecht. Und wenn man ihn auch als Bray Wyatt in einer Variante davon wieder zurückbringt, fände ich das persönlich auch sehr gut. Ich fand Bray Wyatt nicht schlecht.
Sowohl Karrion Kross als auch Dexter Lumis sind jetzt, sagen wir mal, wenn der Pool an Talenten auch noch jene Wrestler umfassen würde, die jetzt bei AEW sind, stünden die bei mir ziemlich weit unten auf der Liste. Andererseits, die Auswahl ist halt derzeit begrenzt, wen man reinbringen kann, weil Toni Kahn eine ganze Menge Leute unter Vertrag genommen hat. Und zumal das jetzt aber auch noch hier Akteure sind, wo man immer den Eindruck hatte, dass Triple H durchaus was von ihnen hält. Sowohl Dakota als auch Karrion Kross und eben Dexter Lumis. Also das überrascht dann so nicht.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Und klar, das müssen ja jetzt nicht auch zwingend Leute sein, die, weiß ich nicht, über Jahre nun eine große Rolle dort spielen. Aber man bringt so ein bisschen auch das Unerwartete zurück.
Ja, also klar, du hast recht. Das Material, was zur Auswahl steht, ist vielleicht nicht immer das Allerbeste, sozusagen, klar. Weil auf dem freien Markt natürlich da auch die Schnellen gut abgegriffen werden, das ist klar. Auf der anderen Seite ist halt jetzt auch dieser Punkt gekommen, wie ich eben auch meinte, ne? Jetzt kann er da seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und ich meine, er kann uns jetzt zeigen, wie er diese Characters, die er aufgebaut hat bei NXT, ins Main-Roster überführen wollte und dort präsentieren wollte. Und natürlich ist es einfacher, wenn du das mit einem Adam Cole machst, als mit einem Dexter Lumis, weil Adam Cole einfach vielleicht nochmal ein talentierterer ist. Aber jetzt hat er die er hat. Mal schauen, wie er das bewerkstelligt bekommt. Oder auch nicht, ne? Also da muss man ergebnisoffen rangehen. Ich sehe jetzt die Aussichten auch nicht von beiden als so wahnsinnig gut an, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen und ich schaue es mir erstmal unvoreingenommen an, bevor ich es jetzt verurteilen möchte.
War Dexter Lumis derjenige, der backstage das Fahrzeug in die Wand gefahren hat?
Ja, ich glaube, das war ja irgendwie so zumindest mal die Vermutung, oder? Oder sollte die Vermutung sein?
Ist mir auch erst hinterher bewusst geworden, habe das irgendwo gelesen, diesen Zusammenhang. Das hatte ich nämlich jetzt, ich war ja eben fest davon überzeugt, dass es einer der Damen war. Aber ja, also das ist einfach der wilde Dexter Lumis da angefahren. Bitte?
Das siehst du mal. Ja, aber da siehst du mal, ne, was Schubladendenken, was Vorurteile in einem Menschen anrichten. Deswegen möchte ich auch allen Hörenden sagen, seid mal ein bisschen vorurteilsfreier. Ja.
Da können alle noch mal hier was draus lernen hier, ganz in der Tat. Gut, aber das Ding war ja, also ihr fährt da Backstage, das war ja noch in der Backstage-Tiefgarage, fährt er gegen den Beton oder den Stahlklotz und will dann irgendwie da in die Halle gelangen. Das hatte ich halt deshalb nicht so ganz begriffen, weil er kam ja aus dem Publikum. Das ist ja das klassische Moment gewesen, wie ich kaufe mir eine Eintrittskarte und will über die Absperrung springen. Aber so war es wohl gemeint, dass es Dexter Lumis war. Und das war ja dann auch durchaus positiv zu sehen, weil man hat ja über die Show hinweg noch hier so ein bisschen Mystery gelassen. Was ist denn da jetzt im Hintergrund vorgefallen? Und ich meine, so Rätsel, die nicht gleich zu verstehen sind, die haben uns schon bei Lost damals 8 Staffeln gucken lassen. Und dann bleiben wir auch mal bis zum Ende von Money in the Draw dran.
Ganz genau, ja. Wen fandst du jetzt besser, diesen ersten Auftritt von Dexter Lumis oder damals diese Gruppierung, wie hieß sie, Retribution oder so, die Tür zerstört haben?
Na gut, ich meine, das war jetzt der erste Auftritt, ne?
Retribution? Wie, oder wie hießen die? Die hießen anders, ne?
Weiß nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall war aber, das war nicht der erste Auftritt von denen mit dem Betonklotz, ne? Ich glaube, das war doch...
Nee, ja.
Ja, das... sind ja irgendwann einfach am Ende einer Performance-Center-Show da in den Ring gekommen und haben alle Kameras gewackelt.
Ja, aber davor haben sie doch andere Sachen zerstört. War es nicht irgendwie so, dass sie mal einen Stromkasten draußen zerstört haben, einen Generator?
Ja, ist auch passiert. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Reihenfolge die Dinge passierten. Aber das war auch toll. Keine Ahnung, was mir besser gefiel. Ich glaube, Dexter Lumis hat mir dann besser gefallen. Ging auch schneller rum.
Okay, faire Auswahl.
Ja. Und Stefan, hast du noch was zu sagen zu dieser Sendung?
Nee, ich sage ja, es ist jetzt einfach interessant, sich jetzt Raw anzugucken, weil man halt nicht so hundertprozentig weiß, was einen erwartet. Es ist nicht komplett anders, aber es ist anders und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht eine wahnsinnige Vorfreude auf nächste Woche, aber ich habe nicht mehr diese Abneigung auf nächste Woche. Das muss ich schon sagen.
Ist Dienstag nicht mehr der schlimmste Tag der Woche?
Vielleicht trotzdem noch.
Aber nicht mehr ganz.
Lange Tage für mich. Immer sehr lange Tage für mich, aber für die Hörner mache ich das natürlich trotzdem gerne. Aber es ist jetzt, der Schmerz ist vielleicht ein bisschen geringer jetzt, ja.
Ja, aber es ist doch schade, wenn du dich nicht mehr so aufregst. Das wollen die Leute doch.
Ja, müssen wir vielleicht ein neues Segment erfinden, irgendwie die Freude der Woche oder so.
Ja, was war denn deine Freude der Woche?
Ja, dass die WWE Women's Tag Team Champion Title zurückkommen.
Ja? Mit den ganzen Tag Teams, die es da plötzlich gibt.
Ja.
Stefan, möchtest du dich von den Hörenden verabschieden?
16 Frauen, Chrissy.
Ja.
16 Frauen.
Toll.
Ja. Ob ich mich verabschieden möchte von Hörenden? Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und freue mich schon auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet hier bei Power Wrestling Radio für endlich wieder Raw. Aber dazwischen gibt es natürlich noch viele andere Sendungen. Unter anderem natürlich endlich wieder SmackDown mit dem sackstarken @ Markus Holzer. Ihr findet ihn unter diesem Handle auf Twitter. Markus mit C, Holzer mit Z. Folgt ihm. Geiler Account, geiler Typ. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, indem ich den großen Markus Holzer auch zitiere. Mit den 4 magischen Worten. Bis zum nächsten Mal.